Schönen guten Morgen, ich freue mich, bei euch predigen zu dürfen. Ich habe eben gedacht, als die Hände mit Biliam hochgingen, habe ich gedacht, vielleicht switche ich kurz noch um über Johannes 10 und den guten Hirten. Hat bestimmt schon mehr Leute was gehört als über Biliam, vermute ich mal. Seit der Kinderstunde kriegt man das mit, was der gute Hirte ist oder was Gott das bedeutet. Und Biliam war anscheinend weniger bekannt. Aber ich bleibe bei meinem Thema, weil das haben wir, das passt zu dem Gottesdienst heute. Ich würde gern beten, Gott um seinen Geist bitten und uns damit hineinnehmen. In Tell Your Story, den guten Hirten und was das für euch, die Gemeinde Würzburg und vielleicht darüber hinaus bedeuten kann. Jesus, ich danke dir für diesen wunderschönen Lobpreis. Ich danke dir, dass wir singen dürfen, dass wir keine Sklaven mehr sind, dass wir das Vaterunser singen dürfen. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass es dich gibt. Gott, ich bitte dich, dass du erfüllst, diesen Raum erfüllst mit deinem Geist, dass du hier bist, dass du hereinkommst in dieses unser Leben, egal wo wir stehen, ob wir gerade aus einem Wochenende kommen, wo wir hier geschlafen haben, ob wir vielleicht in anderen Lebensphasen stecken oder gerade turbulente Tage hinter uns hatten. Ich bitte dich, dass du jetzt durch deinen Geist wirkst, im Reden, Hören, Denken und in all dem, was heute Morgen noch hier passieren wird. Amen. Eben habe ich gehört, dass es auch per Livestream übertragen wird, per Zoom, ja. Und das ist schön, dass das stattfindet. Ich finde das super. Also fast immer, wo ich jetzt bin, wird das übertragen. Ich muss aber was vielleicht Trauriges sagen. Diese Predigt, falls sie später im Internet erscheint, falls ihr sie auf eure Homepage stellt, sie wird wahrscheinlich wenig Klickzahlen erreichen. Wird jetzt nicht der Internet-Hit werden, diese Predigt heute Morgen. Das soll schon mal die Erwartungen ein bisschen dämpfen. Das hängt aber nicht damit zusammen, dass das Thema super wichtig ist und dass ich glaube, dass wir über was reden, was jeden von euch in ganz Würzburg betreffen sollte. Es geht einfach halt um den guten Hirten und es geht um Schafe. Und Schafe sind im Internet nicht relevant. Also könnt ihr ja mal gucken. Mir ist das aufgefallen. Heute kommt meine Schwiegermutter wieder zu Besuch, deswegen bleibe ich auch ziemlich lange heute hier. Vielleicht bis zum Kaffee. Nee, alles gut. Ich habe meine Schwiegereltern sehr, sehr gerne. Aber meine Schwiegermutter, die macht das wie meine Mutter, die daddelt dann manchmal so auf dem Handy rum und dann guckt die nicht irgendwelche Schafvideos, sondern Katzenvideos. Ja? Also wenn man die Möglichkeit hätte, über Katzen zu predigen, dann könnte das auch sehr viral gehen, das sagt man dann, glaube ich, so, dass das halt im Internet bekannt werden würde. Aber Katzen sind in der Bibel kein Thema. Wirklich, nur eine Randerscheinung. Ein, zwei Mal kommt es irgendwo vor, vielleicht bei Jeremia oder Jesaja, Wildkatzen oder bei Hiob, aber im Neuen Testament beim Lesen bin ich noch nicht wirklich auf Katzen gestoßen. Hingegen sind Schafe ein Dauerthema der Bibel und auch das Thema Hirte und Schaf ist ein Dauerthema der Bibel. Man könnte sehr, sehr oft darüber predigen, fast das ganze Jahr. Denn das Thema Schaf und Hirte kommt laut meiner Themenkonkordanz circa 200 Mal in der Bibel vor. Also 200 Mal kommt irgendwo der Begriff zum Schaf oder Hirten. Ein sehr zentrales biblisches Thema, Katzen hingegen nicht. Heute ist ja Tell Your Story. Und wir haben vorher gesprochen, sag ich mal, als Autor, ich halte gerne Erzählpredigten. Ich hatte hier auch mal eine Zoom-Predigt zum Kämmerer aus Äthiopien, wo ich so dass meine Leidenschaft zu schreiben als Schriftsteller mit dem Predigen verbinde, habe ich auch zu Biliam gemacht. Aber zu Tell Your Story passt eigentlich sehr gut das Thema Schaf und Hirte. Weil ich merke, da finde ich mich wieder. Da kann ich vielleicht euch Mut machen, euch da wiederzufinden, euch da reinzugliedern, das neu auf euch wirken zu lassen. Viele, die jetzt heute hier sind, haben wahrscheinlich nicht zum ersten Mal, hören sie was zu Johannes 10 und dem guten Hirten. Ich möchte euch aber wirklich Mut machen, euch ganz neu drauf einzulassen, ob ihr es vielleicht eine Kinderstunde schon gehört habt, einen biblischen Unterricht oder wo auch immer. Und weshalb ich, glaube ich, relativ prädestiniert sein dürfte, über dieses Thema zu reden, das hängt auch mit meiner Geschichte zusammen. Ich weiß nicht, kennen Leute von euch Wort des Lebens, Starnberger See? Kennen das einige? Super. Ich war da, können wir uns später austauschen, 2001 Zivi bis 2002, Zivildienstleistender. War mit das prägendste Jahr, das ich haben durfte. Ein wunderschönes Jahr. Meine tiefsten Freundschaften hängen heute noch mit dieser Zeit zusammen. Mit den Jungs, mit denen ich heute noch wandern gehe, wo wir damals Zivis waren. Aber ich habe in dieser Zeit auch etwas gelernt, was gut zu dem Thema heute Morgen passt. Ich war Küchen-Zivi, Zivildienstleister in der Küche und musste mit halt Essen zubereiten. Heute Morgen das Essen war großartig, richtig, richtig, richtig gut. Naja, wenn ich morgens zum Frühdienst gegangen bin und ich hatte niemanden zum Reden und ich bin gerne jemand, der sich gerne unterhält und kommunikativ ist, ja, bin eigentlich ein Menschentyp und du gehst da morgens entlang und da ist keiner, was willst du denn machen? Ja, musste ich ja mit irgendjemandem unterhalten. Da gab es damals den Willi Göbel, weiß nicht, ob es den heute noch gibt, der hatte da Schafe. Ja, und da habe ich gedacht, naja, wenn du jetzt dich nicht mit Leuten unterhalten kannst, dann fängst du halt mal an zu gucken, ob du dich mit den Schafen unterhalten kannst. Naja, ich habe das so lange geübt, dass ich kurzzeitig überlegt habe, ob ich Tierstimmenimitator werden sollte. Also ich habe dann das Blöken einstudiert und das ist so ein ganz tiefer Rachenton. Also das ist der Grund, weshalb ihr euch wahrscheinlich an diese Predigt erinnern werden könntet. Das tiefe Rachenton, der tiefe Rachenton des Blökens, das ist so ein ganz tiefes, was hinten im Hals entsteht. Ich mache euch das mal, ich gebe euch das mal. Hier sitzen noch andere Schafe, die das auch probiert haben. Meine Kinder feiern das, wenn wir unterwegs sind. Also ich habe 3 Kinder, 8, 5 und 2. Und man sieht Schafe, dann darf ich auch Schafe imitieren, bis die mir antworten. Aber es geht heute nicht darum, dass ich euch Mut machen möchte, das Blöken zu erlernen, sondern euch wirklich neu darauf einzulassen, was bedeutet es, Schaf zu sein? Was bedeutet es, als Christ durch diese Welt zu gehen? Was sind wir hier oder ihr hier in Würzburg? Was für einen Glauben vermitteln wir den Menschen um uns drumherum? Was sagen wir ihnen, wer dieser Gott ist, dieser Jesus? Was ist das für ein Mensch? Was ist christlicher Glaube? Was bedeutet es, Christ zu sein? Wir sind ja jetzt schon in der Vorweihnachtszeit, in dem Edeka, wo ich einkaufen gehe, oder auch in den anderen Geschäften stehen jetzt überall schon Weihnachtsmänner, wird hier in Würzburg nicht anders sein. Wir sind wieder in der Vorweihnachtszeit. Und vielleicht ist es eine Zeit, wo Menschen wieder anfangen zu fragen, was ist denn das mit diesem Gott, mit diesem Glauben? Was ist denn Christentum? Vielleicht kommen Verwandte, Bekannte irgendwann an Weihnachten hier zu euch zum Gottesdienst. Vielleicht bist du heute hier als Gast. Ich bin ja heute zum ersten Mal hier. Ich sehe viele Gesichter, ihr seht mich zum ersten Mal. Vielleicht bist du heute hier, weil du sagst, ja, ich wurde mitgenommen, ich bin heute Gast hier. Was ist denn Christentum? Nicht Gast, sondern einfach Teil dieses Gottesdienstes. Gast klingt so, du darfst da sein, hier sein, mit Menschen, die glauben. Aber was ist christlicher Glaube? Wir haben vor 2 Jahren ein Wunder erlebt, meine Frau und ich, da komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Wir durften ein großes Wunder erleben, dass wir in Marburg an einer wunderschönen Stelle ein Häuschen kaufen konnten. Das war wirklich ein absolutes Wunder. Das ist jenseits von Gut und Böse. Da könnte ich euch die ganze Story erzählen. Tell your story, wie Gott Wunder tut. Irre. Dieses Wunder erlebt, könnt ihr mich nachher auch drauf ansprechen. Auf alle Fälle, wir sind da eingezogen in dieses neue Zuhause. Und ich habe gedacht, okay, du gehst mal relativ frech vorwärts und stellst dich deinen Nachbarn vor und sagst, dass du Christ bist. Und kommst ins Gespräch, weil ich glaube, dass wir unsere größte Strahlkraft ist im Umkreis von 500 Metern. Wir können Leute oder von vielleicht der Straße, wo wir wohnen, in unserem direkten Umfeld. Und da will ich Christ sein leben. Da sollten wir versuchen, unser Christsein zu leben, Salz und Licht in der Welt zu sein. Naja, ich unterhalte mich mit meinen Nachbarn und komme so ins Gespräch, dass ich Christ bin. Mit einigen hatte ich inzwischen auch schon längere Gespräche über das Christentum. Aber keiner hat gedacht, boah, wie cool, da zieht ein Christ in meine Nachbarschaft. Wow, endlich. Habe ich lange drauf gewartet. Nee, das kam nicht. Es kam nicht dieses Wow, endlich begegne ich meinem Christen. Sondern Christentum hat in unserer spätmoderne, unsere total säkularen Welt in vielen Punkten inzwischen einen negativen Beigeschmack. Es ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich sage, ich bin Pastor oder freier Theologe, sagen, boah, cool, du machst was mit Gott. Das hat irgendwie keinen so Stellenwert mehr. Die Nachbarn haben gesagt, ja, den Christen geht es doch nur ums Geld. Es ging um die Frage des Ethischen. Es ging um die Frage, dass man das intellektuell doch alles gar nicht mehr glauben kann, hat der Arzt gesagt, der gegenüber wohnt, dass das doch alles überholt ist, dass das doch Glaube aus dem Mittelalter wäre. Ja, also ethische Sachen, oh, ihr, schön Christ, ihr predigt Wasser und trinkt dann Wein. Ja, ihr macht doch eh nicht das, was ihr sagt. Aber wollt, dass Leute irgendwie so ein Christenmodell leben, so eine ethische, tugendhafte Welt? Ja, hat keiner irgendwie gesagt, boah, cool, dass du Christ bist. War wirklich ernüchternd. Keiner hat gesagt, ach ja, Christen, das sind doch die Schafe, die folgen einem Hirten. Die haben eine andere Art und Weise zu leben und diese Welt zu sehen. Hat keiner von denen gesagt. Keiner von denen hat gesagt, boah, ja, ach ja, Christ, Hirte, Gott, Schaf, du gehst jemand hinterher. Nee, es waren alles wirklich, es war leider sehr, sehr negativ behaftet. Ich wünsche mir, dass ihr als Gemeinde, dass ich als Christ, dass Gemeinden und Christen auf dieser Welt Strahlkraft gewinnen, weil sie Schafe sind, weil sie jemand hinterhergehen, weil sie einen Hirten haben. Dass das einen markanten Unterschied macht und die Menschen das merken. Ich möchte uns mal den zentralen Text dazu vorlesen. Und der steht in Johannes 10. Ich lese uns die Verse 11 bis 18. Da sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe hin. Der Mietling aber, der kein Hirte ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf fällt sie an und zerstreut sie. Er ist ja nur ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, ebenso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe hin. Ich habe auch noch andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind. Auch diese muss ich führen und sie werden auf meinen Ruf hören und es wird eine Herde sein, ein Hirte. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, damit ich es wieder an mich nehme. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Vollmacht, es hinzugeben und ich habe Vollmacht, es wieder an mich zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der gute Hirte. Es ist schön, dass ihr so ruhig sitzen bleibt. Finde ich sehr, sehr ansprechend. Die ersten Menschen, die das hörten, die sind nicht ruhig sitzen geblieben. Die ersten Menschen, die das hörten, ja, da hat einer die Hand gehoben. Die haben Hände gehoben, vielleicht nach Steinen gesucht, sich umgedreht, sind weggegangen, haben Bu gerufen. Die ersten Menschen, die das hörten, die haben keinen Bock darauf gehabt, dass da einer steht und sagt, ich bin der gute Hirte. Das war ein Frontalangriff, eine absolute Provokation. Ich habe eben gesagt, es kommt 200 Mal in der Bibel vor oder öfters. Wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann sagt er nichts anderes als, ich bin Gott. Ich, der ich hier vorne stehe, stelle mich mit Gott gleich. Und die Juden, die das als erstes gehört haben, die haben einfach nur, denen ist der Puls auf 200 gegangen. Ich war dem letzten zur Vorsorgeuntersuchung, bin jetzt schon Mitte 40. Alles gut, keine Herzrhythmusstörung, Puls ist gut. Aber das könnte euch den Puls hochtreiben. Oder hat den Leuten damals den Puls hochgetrieben. Weil in der Bibel steht, Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Hesekiel 34 ist ein Bild vom Hirten und den Schafen. Und Gott sagt, wer sind die Hirten? Ihr seid meine Schafe. In Jeremia 31, 10, der Israel zerstreut hat, sammelt es und hütet es wie ein Hirt seine Herde, wie seine Schafe. Immer wieder, Gott sagt, ich bin der Hirte. Und ihr seid meine Schafe. Hier sagt Jesus, ich bin der Hirte. Das hat die Leute damals aufgeregt. Und sie waren wütend. Und sie wollten das nicht hören. Wenn du jetzt hier sitzt und Christ bist, seit der Kinderstunde das mit der Muttermilch aufnimmst, also ich war FEG-Kind, Jungscher-Kind, ich habe viel gehört vom guten Hirten, ja, da regt einen das nicht auf. Das macht ja nichts mit einem. Das hat man schon so lange gehört. Das verstört einen nicht. Weil in Johannes heißt es, Jesus sagt, noch ehe Abraham war ich, in Johannes 1 im Prolog heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Ja. Für uns ist klar, als Christen glaube ich, Jesus war Gott. Jesus ist Gott. Es regt mich nicht auf. Und trotzdem würde ich nochmal sagen, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, dann kann das auch hier eigentlich dazu führen, dass Leute sagen, nee, ich stehe auf und gehe. Denn lass es mal sacken. Wirklich im Kopf Kreise drehen. Wirklich im Kopf sich der Frage stellen, was bedeutet das? Was bedeutet das? Was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte? Wollen wir das als Lebenskonzept? Wollen wir das als Lebenskonzept im Jahr 2023? Wenn du hier bist zum ersten Mal und dich denkst, wow, was passiert denn hier? Oder du schon länger hier bist und denkst, wie, mit was konfrontiert der mich hier? Ich glaube, das Christentum ist die Antwort auf die Frage des Lebens. Es ist die Antwort auf die Frage unseres ganzen Seins. Ich habe meine Fragen im Glauben, ich ringe um Glaubensfragen, ich habe meine Grenzen, aber ich glaube in dem, was ich erfahren habe und glaube, dass es die Antwort auf das Leben ist. Aber wollen wir das Christentum? Wollen wir, dass einer sagt, ich bin der gute Hirte? Weil was bedeutet es? Ich höre im Radio, also man kann einen ja mal fragen, was man so hört, ja, meistens HR1, jetzt gerade auf so Fahrten, das ist so ein bisschen entspannt, chillig. Heute Morgen kam auch was über Sinn des Lebens, Gottesfragen. Und vor einiger Zeit kam dort im Radio von Frank Sinatra, I did it my way. Ich bin meinen Weg gegangen. Ich gehe meinen Weg. Ich gehe meinen Lebensweg. Ihr, die hier sitzt, die ihr vielleicht das Wochenende hier übernachtet habt, ja, man sagt, ich gehe meinen Lebensweg. Wenn ihr, die hier Mitte des Lebens oder älter seid, zurückschaut, die Frage, bin ich meinen Weg gegangen oder bin ich dem Hirten gefolgt? Weil es kann immer noch den Puls hochtreiben. Christentum, ich versuche das wirklich intensiv in meiner Nachbarschaft zu leben. Ich versuche das, den Glauben reinzutragen. Und manchmal hat man so das Gefühl, man will das dann machen wie so ein Verkäufer. Ja, und sagt, gibt ja nichts Schlechtes am Christentum. Ich habe Hoffnung, ich habe einen Glauben, ich sehe einen Sinn. Warum sollte ein Mensch nicht Christ werden? Gibt doch nichts Schlimmes am Christentum. Menschen sind sozial gut sortiert. Ja, Was ist denn am Christentum schlecht? Es gibt einen Haken. Es gibt einen Haken. Denn du gibst eigentlich die Führung deines Lebens auf. Und dann ist die Frage, will ich das? Ist das gut? Ist das ein Lebenskonzept, was trägt? Und da kommen wir zu Tell Your Story. Weshalb ich gesagt habe, das passt zu mir. Da kann ich ein Stück mein Lebenskonzept, meinen Lebensweg mitgeben. Ich lese gerne, einen Satz habe ich mir hier noch ganz fett markiert, weil ich den unbedingt weitergeben will. Ich lese gerne alte theologische Bücher. Und in einem dieser Glaubensklassiker von früher steht, es ist leichter, Gott die Zukunft anzuvertrauen, als die Gegenwart. Es ist leichter, Gott die Zukunft anzuvertrauen, als die Gegenwart. Hier zu sitzen und zu sagen, ich glaube, dass ich eines Tages ewig lebe, das ist gut, aber es ist leichter, das zu sagen, als zu sagen, unser täglich Brot gib uns heute und ich weiß, dass er mich heute durchträgt. Aber darum geht es beim Hirtensein, wenn Jesus der Hirte ist. Die erste Frage ist für mich, was passiert, wenn ich diesem Gott mein Leben anvertraue? Nicht mehr meinen Lebensweg schreibe, nicht mehr sage, ich will meine Vita schreiben, nicht mehr sage, ich will meine Biografie am Ende wunderschön dastehen haben. Am Ende soll auf meinem Grabstein stehen, er war Professor Dr. XY, ja? Lebensweg nachzulesen hier und da. Ja, schön. Will ich meinen Weg gehen? Wir sind eigentlich so tief da drin in unserer Gesellschaft. Schaffen das. Wir sind eigentlich so tief drin in unserer Gesellschaft, dass wir auf uns fokussiert sind. Wir machen unser Ding. Wir gehen unseren Weg. Wir holen aus unseren Ressourcen alles raus, was geht. Weil ich bin der Herr meiner Geschichte. Ist es sinnvoll, Gott sein Leben anzuvertrauen? Ich habe den Vers 10 übersprungen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, aber bin gekommen, damit die Schafe Leben haben und Überfluss haben. Und Überfluss haben. Einer meiner Lieblingsverse aus dem Korintherbrief ist, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Tell your story. Mit Sicherheit ist mein Lebensweg, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, denke ich, boah, hättest du ihm doch noch mehr vertraut. Wärst du doch mehr mit diesem Gott noch unterwegs gewesen, anstatt deinen Weg zu gehen. Aber ich habe mit diesem Gott genau das erlebt, Wunder erlebt. Ich hatte in meiner Kindheit Unfälle oder als Jugendlicher Unfälle, wo ich Gott dankbar bin, dass er mich bewahrt hat. Ich hätte fast mal mein Bein verloren, er hat mich bewahrt. Ich habe mal ein Wunder erlebt, als ich gemerkt habe, Gott legt mir aufs Herz, dass ich etwas geben soll für jemand anderen. Und es ist mir schwer gefallen, aber Gott hat mich überreich danach beschenkt. Ich habe Wunder erlebt, als unsere jüngste Tochter zur Welt kam und die Frage war, kommt sie behindert zur Welt oder gesund? Sie kam gesund zur Welt. Wir haben Wunder erlebt, als wir vor 2 Jahren dieses Haus kaufen konnten. Absoluter Irrsinn. Ich hatte einen befristeten Vertrag, in Gehalt unterirdisch, war damals beim Bibellesebund, macht gute Sachen, aber ich sag mal, meine Frau verdient als Sozialarbeiterin mit einer halben Stelle so viel wie ich. Damals fast. Alles gut. Gott hat unglaublichen Segen geschenkt. Wir haben einen christlichen Finanzberater gefunden, eine Frau, die gesagt hat, ihr seid tolle Menschen, die gesagt hat, ich stelle das Haus nirgends rein, ihr seid mir so sympathisch. Nimm. Ja, total irre. Es war absolut irre. Und diese Dinge erleben wir. Ein Gott, der es gut mit uns meint. Wenn wir vielleicht noch viel öfters uns auf ihn einlassen würden und sagen, sei du der Hirte. Wie geht denn die Geschichte los? mit dem Volk Israel. Da sagt Gott zu Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Geh los, folge mir, geh mit mir. Ich bin keiner, also ich gucke mir viel theologische Landschaft an. Wenn man sagt, man predigt Wohlstandsevangelium, finde ich das falsch. Das ist nicht das, was ich in der Bibel finde. Es bedeutet nicht, dass jeder Christ urplötzlich reich wird. Wir haben in unserem Freundeskreis auch Christen, die suchen seit langem ein Haus, haben keins gefunden. Ja, wir haben dieses Wunder erleben dürfen. Christsein bedeutet nicht überfließender Reichtum. Aber es bedeutet, dass ich die Spuren Gottes in meinem Leben finden kann und dass ich diesem Gott vertrauen möchte. Gut, Gott meint es gut mit mir. Das habe ich erlebt. Das durfte ich erleben. Und das mache ich euch Mut, das wahrzunehmen, zu sagen, ja, ich will nicht mehr nur an die Flanellbilder meiner Kindheit denken oder an irgendwelche Sachen aus der Kinderstunde, Jugendstunde. Gott, der Hirte, meint es wirklich gut. Wenn du jetzt hier bist und bist zum ersten Mal da oder kennst Leute, die sich mit dir über den Glauben unterhalten wollen, die werden dann auch sagen, okay, du bist jetzt Christ und du hast einen Hirten. Aber Leben ist doch trotzdem nicht immer nur bergauf. Auch das Leben eines Christen und auch mein Leben ging nicht immer nur bergauf. Da, ich habe gesagt, bunter Vogel. Ich habe manchmal, wenn ich mir mein Leben anschaue, denke ich, boah, ich hätte mir einen anderen Werdegang gewünscht. Da sind unglaubliche Brüche drin in meinem Lebensweg. Da gibt es 3 längere Phasen der Arbeitslosigkeit, die ich im Nachhinein immer als geschenkte Zeit gesehen habe. Aber da sind Sachen passiert, die ich mir nicht gewünscht habe. Da sind seelische, körperliche Schmerzen, Tiefen im Leben. Das Leben eines Christen, wenn du hier sitzt, egal, du kannst dich mit denen unterhalten, die viel Leben schon hinter sich haben oder mit denen, die das Leben noch vor sich haben. Leben ist immer Achterbahn. Leben ist rauf und runter. Leben fühlt sich manchmal an, auch wie Freefall Tower, wie einfach nur bergab, in der Hoffnung, nicht aufzuschlagen. Als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, was bedeutet es, einen Hirten zu haben? Das habe ich ich bin viel mit unterschiedlichsten Predigten unterwegs. Als ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich eigentlich zu Hause gesessen und hatte Tränen in den Augen und mir ging es nicht gut. Da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich mein Christentum? Das ist ungefähr 2 Jahre her. Da wurde ich von meinem letzten Arbeitgeber aufgrund unterschiedlicher Sichtweisen zur Theologie gesagt, das geht so nicht weiter. Du fährst nach Hause und hast gemerkt, wow, ich wurde gerade gekündigt. Ich habe 3 Kinder. Okay. Ein Haus, ich habe einen Kredit abzuzahlen. Wow. Freefall Tower. Ja, so fühlt sich das an. So fühlt sich das an. Und du fragst dich, was ist denn das Leben? Was ist denn das Leben? Was ist das Leben? Was ist das Leben? Für denjenigen, der hier sitzt und sich fragt, will ich dem Christentum eine Chance geben? Für denjenigen, der hier ist und vielleicht schon lange als Christ unterwegs ist, für diejenigen, die das noch vieles vor sich haben. Was ist das Leben? Was ist das, was zwischen Geburt und Tod unser Dasein ausmacht? Wie, aus welcher Brille, ja, die habe ich heute Morgen noch vergessen zu putzen, aus welcher Brille heraus sollte ich mein Leben sehen, wenn du hier sitzt? Ich bin ein ganz großer Fan von dem Theologen Romano Guardini. Kennt ihn jemand? Noch weniger als Biliam. Das sind 2. Romano Guardini, liegt immer bei mir irgendwas auf dem Schreibtisch von dem. Ganz großartiger katholischer Theologe. Ach, ich könnte noch einen anderen Satz sagen zu dem vorhin, zu dem, dass man Gott erlebt im Erleben. Es gibt von einem anderen großartigen katholischen Theologen Ratzinger den Satz: Wir können den auferstandenen Jesus nicht beweisen. Wir können ihn aber im Alltag erleben. Und dadurch ist er beweisbar. Ich kann an die Auferstehung glauben, ich kann aber Jesus im Alltag erleben, weil ich merke, ja, er führt, er ist da. Jetzt nochmal zur Frage: Was ist das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen? Romano Guardini, dieser katholische Theologe, sagt: Für denjenigen, der nicht Christ ist, ist es Fügung, Schicksal, Notwendigkeit, zeitliche Abfolge. Wenn du einfach durch dieses Leben gehst und du bist Naturalist, das ist dieses Weltbild, ja, du hast ein naturalistisches Weltbild, ich komme aus dem Nichts, ich gehe ins Nichts, alles ist stückchenweise aneinander gekommen, alles könnt ihr in Philosophie oder in irgendwelchen Fächern nachdenken. Der Naturalist, die meisten eurer Nachbarn, Kollegen, Freunde haben dieses Weltbild. Ich komme aus dem Nichts, ich gehe ins Nichts. Der Mensch an sich, der nicht Christ ist, der sagt, ich bin einfach nur Teilchen und glaube an den Fortschritt. Der Mensch, der nicht Christ ist, sagt, ich bestehe aus Teilchen und ich glaube an den Fortschritt. Das ist Naturalismus. Und Menschen, die dieses Weltbild haben, die haben auch keinen Hirten, weil das nicht in ihr Weltbild passt. Es ist eine andere Denke, ein ganz anderes Weltmodell, ganz anderes Lebensmodell. Und derjenige, der so denkt und lebt, der sagt einfach, alles ist Notwendigkeit, Schicksal, zeitliche Abfolge, random. Zufall, who knows. Wenn du hier bist und Christ bist und sagst, ich habe einen Hirten, dann darf und sollte man das Leben aus einer anderen Brille sehen. Dann ist es, sagt Romano Guardini, Botschaft, Prüfung, Forderung, Hilfe, Fügung. Ich glaube doch, dass es diesen Hirten gibt, der vorgeht, der mich sieht als Schaf, der mich liebt, der unendlich mich liebt, der all meine Macken und Kanten, mein ganzes Wesen kennt. Und der vielleicht auch sagt, boah, den stelle ich mal jetzt lieber 3 Monate oder ein halbes Jahr auf eine Auszeit, eine Arbeitslosigkeit, wo er sich neu sortieren kann. Aber ich glaube doch, dass es einen Gott gibt, der an meinem Leben Interesse hat. Und ich will mein Leben anders sehen. Ich glaube nicht, dass jedes kleinste Detail des Lebens sozusagen, das wären jetzt theologische Vorträge, Gedanken, alles minutiös klar ist. Aber dass Gott, glaube ich, mit uns genau diesen Weg geht. Der Botschaft, Prüfung, Forderung, Hilfe, Fügung. Gott fügt unser Dasein. Und auch das habe ich für mich erlebt, dass er genau Wege geführt hat. Einer meiner Bibelverse, als ich damals in Rade vom Wald meine theologische Ausbildung beendet habe, da kamen ganz viele Leute, 4 oder 5 Leute, und haben mir unabhängig voneinander einen Bibelvers zugesprochen. Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, dass er dich begleitet und an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Gott führt, fügt und lenkt. Er ist da. Mein Leben ist nicht der Willkür überlassen. Ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Gott ist da. Er ist der Hirte. Und genau das habe ich im Rückblick erlebt. Die Krisenzeiten haben mich verändert. Die Wege haben mich an Plätze geführt, wo ich gemerkt habe, Gott will mich vielleicht genau dort haben. Manchmal sitze ich sogar im Zug, wenn ich unterwegs bin, und frage mich, ist ja derjenige, der mir gegenüber sitzt jetzt, hat Gott dieses, ist das ein christlich-göttliches Arrangement? Ja, weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. So ein göttliches Ding, wo er sagt, okay, da innerlich, vielleicht hat Gott diesen Weg geführt. Ich will als Christ, als Schaf, meinen Weg anders sehen. Und ich merke urplötzlich, das Christentum, Jesus geht voran. Das ist auch ein Weg, den ich gehen darf, wo ich dann Sinn, Erfüllung und Heimat finde. Und dann die Frage, tell your story. Warum diesen Gott? Warum diesen Jesus? Warum diesen Hirten? Warum dieser Hirte in meinem Leben? Ich bin verschiedenste Sachen. Also ich mache freie Trauungen, falls jemand noch heiraten will. Bin aber auch freier Trauerredner. Das heißt, ich gehe in Trauerhäuser. Letzte Woche war ich in einem, vor 2 Wochen war ich in einem. Und sitze da mit Leuten zusammen, die jemand verloren haben. Die niemand suchen, der eine Rede hält für den Verstorbenen. Weil das Leben, alle, die wir hier sitzen, ist endlich. Warum dieser Hirte? Und es macht mich traurig. Ich hatte eben das Gespräch, dass ich als Trauerredner nächste Woche eine Rede halten soll, wo ich ganz bewusst mir gesagt wird, sag nichts von Gott. Ich sage, ich biete Ihnen das an, ich sage, ich glaube, und Sie sagen, nee, sag nichts von Gott. Weil wir in einer säkularen, nachchristlichen Zeit leben. Sag nichts von Gott. Gut, ich bete vor so einem Trauergespräch, hoffe, dass ich ein gutes Gespräch habe, dass ich anknüpfen kann, aber ich werde nächste Woche eine Trauerrede halten, eine Beerdigung durchführen und ich darf nichts von Hoffnung sagen. Man kann das in Frage stellen, ob man das dann überhaupt machen sollte. Können wir auch später darüber diskutieren. Ich mache es. Aber wir haben einen Hirten. Ich habe Hoffnung. Und wir dürfen Hoffnungsmenschen sein und diese Hoffnung in die Welt tragen. In euer Studiumumfeld, Schulumfeld, Ausbildungsumfeld, in Nachbarschaft, in Freundschaften, in Würzburg hinein. Wir leben in einer Welt, wo ich mir wünsche eigentlich, dass es nicht mehr um Gemeinden nicht dafür bekannt sind, dass es ethische Fragen gibt, dass es den Christen darum geht, dass sie Wasser predigen und Wein trinken, dass es um Fragen geht, dass sie sagen, sie wollen doch nur Geld, sondern dass es Christen Hoffnungsmenschen sind und genau das bezeugen können, dass es diesen Gott gibt. Weil ich glaube, dass auf intellektuellen Wegen die Menschen nur wenig zugänglich sind. Aber wenn wir ihnen sagen, ja, ich habe diesen Gott erlebt, vielleicht eine Tür aufgeht. Jesus ist der gute Hirte, der sein Leben für uns gegeben hat. Ich lese nochmal die Vers 17 lese ich nur. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, damit ich es wieder an mich nehme. Niemand nimmt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Der Hirte, der sein Leben gibt, dass ich Hoffnung habe. No longer slave. No longer slave. Nicht länger Sklave. Frei. Hoffnung. Hoffnung auf ein Reich Gottes, was jetzt schon anbricht und irgendwann ganz sein wird. Ich wünsche mir, dass ihr in Würzburg Hoffnungsmenschen seid. Es ist so herausfordernd, in dieser säkularen, postmodernen, spätmodernen Gesellschaft Glaube zu vertreten. Aber es ist die Hoffnung für die Welt. Das glaube ich. Und dass wir sagen, ja, glieder dich mit ein. Werd eins von Schafen unter vielen. Und du musst kein, jedes Schaf darf ein bisschen unterschiedlich sein, darf seinen Weg gehen mit Gott, mitgehen, diesem Hirten folgen, individuell auf dem Weg, wie Gott mit den Menschen geht, mit seinem Schaf geht. Aber trag diese Hoffnung mit hinein. Und wenn du diese Hoffnungsbotschaft heute dann zum ersten Mal gehört hast, dann mache ich dir Mut zu sagen, ja, ich will nicht mehr singen, I did it my way, sondern ich will an diesen Hirten glauben, der mit mir durchs Leben geht, der Segen schenkt, der in Turbulenzen da ist und der dann ganz bis zum Schluss dem letzten Feind die Macht geraubt hat, dem Tod. Dass wir Hoffnungsmenschen sind, das wünsche ich uns mit einem Hirten. Amen.